Ich liebe Fragen, die mich auch immer wieder fordern und inspirieren. Vielen Dank dafür.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Alles, was ihr wissen möchtet, gibt's heute wieder in der Wundertüte. Kleinen Vorgeschmack gibt's auch. Es geht nämlich um Darmbakterien, Gürtelrose-Schmerzen, psychische Gesundheit und vieles mehr. Wir legen sofort los.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Streaming-Plattformen. Eine Hörerin leidet unter einer chronischen Blasenentzündung und sie hat jahrelang Antibiotika genommen. Da wurde es auch besser, dann hat sie eine Darmsanierung genommen und Probiotika eingenommen. Also war alles oder ist alles ganz okay, aber ihr fehlen immer noch Bakterien wie E. coli und Lactobacillus. Die haben sich einfach nicht angesiedelt und die sind ja auch wichtig für Verdauung und für den Infektionsschutz. Und sie fragt jetzt, kann man gezielt ganz bestimmte Bakterienstämme im Darm ansiedeln?
Also es gibt noch nicht die eindeutige Beweisführung, dass man das sehr gezielt machen kann. Das war früher ganz umstritten. Heute könnte man sagen, die Wissenschaft ist schon wieder ein bisschen weiter. Es gibt ein paar Hinweise dafür, dass zum Beispiel die Akkermansia mucinophila, die mag ich ja besonders gern, das sind die Freunde des Schleims, von lateinisch mucos, der Schleim, und philos, griechisch der Freund, dass die besonders profitieren zum Beispiel von stark bitterstoffreichen Lebensmitteln und zum Beispiel Ballaststoffen wie Akazienfasern. Also da kommt man nicht drum rum. Deswegen ist so mein Tipp überhaupt, dass man sehr, sehr viel, wenn man den Darm stärken will, auch über die Leber geht, über die Galle geht und zum Beispiel Bitterstoffe immer mit ins Boot nimmt. Weil es gibt auch in wunderbaren wissenschaftlichen, auch veröffentlichten Bachelorarbeiten, Analysen, wo man wirklich weiß, dass sowohl innere, äußere Einflüsse dieses Keimspektrum des Darms verändern können. Also innere Einflüsse sind zum Beispiel ein Mangel an Magensäure, ein Mangel an guter Gallensäureflüssigkeit und ein Mangel an Enzymen der Bauchspeicheldrüse. Und das sind zum Beispiel drei Kriterien, die ich in der Praxis immer auseinandernehme. Ich schaue mir immer die Verdauung an, ich schaue mir die Verdauungsenzyme der Patienten an, ich substituiere und arbeite sehr viel auch mit bitterstoffreichen Elementen. Also Tee zum Beispiel, Löwenzahn, Brennnessel, Bitterkräutertees und Bittersprays, dann bitte ohne Alkohol, mit oder ohne B12, weil B12 ja ist wichtig für die Darmschleimhaut. Natürlich muss man auch bei jeder Form der Darmsanierung auf die äußeren toxischen Einflüsse Acht geben, die ich ja immer wieder zitiere. Also zum Beispiel auch, was man isst, wie hoch ist das in Anführungsstrichen das giftige Load, was wir in den Darm bringen. Und was die Darmflora wirklich schwächt, da bin ich überzeugt und denke an meinen alten Professor der Uni, der wahrscheinlich schon leider lange die Radieschen von unten sieht, einer der besten Fettforscher damals, der schon ganz früh gesagt hat, dass wir trinken ja aus gespülten Gläsern. Wir trinken aus wunderbar glänzenden Tassen und so weiter. Das ist aber immer ein kleiner Rest an Tensiden an diesen Gläsern und Tassen. Und dass das wohl einen riesigen Einfluss hat, damals sagte er schon auf die Mitochondrien, weil die Mitochondrienmembran ja auf Fette ist. Ne? Also wenn wir immer mal einen Fettlöser ein bisschen trinken. Und ich glaube, das hat auch einen Grund für die Darmschleimhaut. Und deswegen mache ich zum Beispiel, das mache ich ja auch noch nicht lang, aber wenn ich morgens so meine große Bolle aus Frankreich, habe ich die noch aus dem Studium, mir da meinen Tee und Kaffee zubereite, mache ich schon mal so ein heißes Wasser rein und spüle das wieder ein bisschen ab, damit ich einfach nicht zu viel Spülmittel am Tag so ein bisschen nebenbei tanke. Gibt es keine Arbeit zu, aber mein alter Professor war da sehr, sehr groß und Pionier in der Fettforschung und ich glaube, er hat da einen absoluten Treffer versenkt, ja.
Das würde bedeuten, eine gute Rundumversorgung für den Darm kann die Ansiedlung bestimmter Bakterienstämme einfach ersetzen. weil man eben nicht gezielt ansiedeln kann, sondern es einfach immer ums Gesamtmilieu geht.
Es geht ums Gesamtmilieu und da bleibt natürlich die Zukunft sehr, sehr spannend. Gerade endlich wird im Mikrobiom sehr, sehr viel geforscht und ich würde der lieben Hörerin trotzdem dringendst empfehlen, das Thema Darmsanierung in Angriff zu nehmen, aber auch die Leberstärkung. Und da gibt es ja zwei ganz stark recherchierte und praktisch gelebte Kapitel im Energy-Buch. Heil-ABC der Verdauung würde ich hier dringend ans Herz legen, weil das ist der Schlüssel zur gesunden Darmgesundheit und sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe.
Die nächste Frage ist ein bisschen speziell, aber auch sehr, sehr spannend. Deswegen greifen wir sie hier vor großem Publikum sozusagen auf. Eine Mutter hat uns geschrieben und sie schreibt, ihre Tochter ist Mitte 30 und ist vor 2 Jahren an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt. Inzwischen ist sie stabil. Aber immer wenn sie proteinreich isst, bekommt sie Symptome wie zum Beispiel starke Ohrgeräusche. Und die Hörerin hat jetzt gehört, dass bei einer Schizophrenie zu viel Dopamin im Spiel ist und fragt sich, kann es sein, dass Protein die Dopaminausschüttung fördert?
Ja, die Frage ist natürlich so speziell, aber ich liebe ja sowas, weil ich nur so viel, viel lerne, weil ich dann selber alles recherchiere. Und ich habe recherchiert, dass die in der Tat von Schizophrenie betroffenen Menschen eine erhöhte Dopaminausschüttung haben und das auch für die Krankheit typischen Symptome verantwortlich ist. Es ist aber nicht nur die verstärkte Ausschüttung dieses Neurotransmitters Dopamin, sondern auch eine verminderte Regulation der Dopaminausschüttung durch ein bestimmtes Gehirnareal verantwortlich. Und was man jetzt sagen kann, dass bei diesen neuropsychiatrischen Leiden der Stoffwechsel von den Hirnzellen gestört ist und dass man wirklich inzwischen Hinweise darauf hat, dass eine individuell angepasste Ernährung einiges zurechtrücken kann. Da habe ich gefunden, dass vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe positiv regulieren, aber auch qualitativ hochwertige Omega-3-Fettsäuren regulieren oder eher auch die, muss man individuell schauen, ob es passt, ketogene Diät. Also man muss ganz klar sagen, dass der Eiweiß-Einfluss auf die Schizophrenie nicht sicher belegt ist. Da kann man jetzt keine breiten Daten aufgreifen. Aber was belegt ist, dass die Fette entscheidend sind für den Einfluss auf neuropsychiatrische Erkrankungen. Also wir wissen, Fette sind ja nicht nur ein bedeutender Energielieferant, sondern sie sind elementarer Bestandteil aller Zellmembranen des Körpers. Wir wissen, dass gerade die Nervenzellen extrem fetthaltig sind und deswegen ist hier die Qualität der Fettsäuren ganz, ganz entscheidend. Also ich würde diesen Patienten auf jeden Fall auf eine fettbetonte, ballaststoffreiche Ernährung setzen und vielleicht auch in Abstimmung mit medizinischem Personal, mit ausgewiesenen Fachkräften ambulant vielleicht auch mal einen Therapieversuch einer ketogenen Ernährung machen.
Unsere nächste Frage kommt von einer Hörerin, die einen Partner hat, der ist 34, schlank und sportlich. Und die Hörerin sagt, der zuckt im Schlaf. Also der ganze Körper steht, wenn er einschläft, unter Strom. Und das führt dazu, dass er nachts auch nur 2 bis 3 Stunden so am Stück wirklich gut schlafen kann. Er hat Entspannungsverfahren vor dem Schlafen ausprobiert, das hilft aber nicht. Und jetzt hat das Paar von dem Phänomen der autonomen Dysfunktion gelesen. Und das ist eine Art Überaktivität des Sympathikus und Unteraktivität des Parasympathikus. Weißt du mehr zu den Ursachen oder auch zu einer Behandlung?
Also ich bin sehr vertraut mit diesem Phänomen, weil ich als Grundlage meiner ärztlichen Therapieform eigentlich immer gucke, wie ist der Sympathikus und der Parasympathikus meiner Patienten. Weil der Parasympathikus steht ja für Entspannung, für Regulation, für Regeneration und für Heilkompetenz des Körpers. Der Sympathikus ist auch wichtig für Stress. Ich muss vorm Säbelzahntiger fliehen oder vorm Einbrecher. Aber viele Menschen sind dysreguliert. Das heißt, wenn sie auch unter Entspannungsverfahren, und das vermute ich bei dem Partner der lieben Hörerin, nicht adäquat den Parasympathikus aktivieren können, sind sie unter einem Dauerstress. Und man kann das gesundheitlich anstoßen durch Atemübungen, Entspannungsübungen. Man kann es anschieben wirklich durch gezielte Nährstoffkombinationen, dass man den Vagusnerv, diesen Hauptdarsteller des Parasympathikus, wirklich in die Regulation zwingt. Das mache ich auch in der Praxis, auch mit Infusionstherapie. Bei dieser ausgeprägten Zuckungssymptomatik muss mich natürlich immer in den Finger jucken, was hat der junge Mensch, was es auslösen kann. Denn man muss ja da auch immer an eine neurologische Manifestation von in Anführungsstrichen irgendwas denken. Gibt es vielleicht auch chronische Infekte? Und da würde ich auch dringend empfehlen, zweierlei Stränge zu begehen. Zum einen ursachenmedizinische Forschung und sich nicht gleich abspeisen lassen mit ich finde nichts, ja. Und zweitens eine richtige Messung des Nervensystems, die wirklich Gott sei Dank schon sehr breiter Usus ist und dann gezielt auch daran arbeiten. Und das geht. Übrigens kann man da auch überlegen, dass man den Parasympathikus mal mit Akupunktur ein bisschen herausstimuliert. Mhm. Und auch, ich würde da jetzt mal einfach, die Mediziner sagen, dann Exjuvantibus hochdosiert Magnesium und B-Vitamine und Omega-3 ansetzen, weil das immer eine positive Resonanz für alles Neurologische hat.
Kommen wir zu der Gürtelrose-Frage. Meine 73-jährige Mutter hatte vor 6 Monaten eine Gürtelrose, hatte auch starke Schmerzen im Rücken, im Bein und im Fuß. Jetzt nimmt sie ein Mittel gegen diese Nervenschmerzen, aber sobald sie es absetzt, beginnt es wieder sehr weh zu tun. Was kann sie denn dagegen machen?
Also hier hatte ich gerade gestern einen Fall in der Patientenbetreuung sozusagen von einer lieben Patientin von mir, Heidi. Heidi hat mir ihre beste Freundin geschickt, Tanja. Tanja ist auch wie Heidi eine Lehrerin, Ende 40, hatte eine schwerste Gürtelrose mit schwersten Nebenwirkungen unter Medikamenten, da bekam sie keine Linderung. Und ich bin heute noch verblüfft, weil wir haben gestern über diesen Fall gesprochen mit der besten Freundin. Diese Betroffene, Tanja heißt sie, habe ich 2 Mal im Leben gesehen. Ich habe ihr 2 Mal eine natürlich gute Infusionstherapie verordnet und die ist seitdem beschwerdefrei. Ich konnte es mir gar nicht erklären, wie manche Leute auch so in solche Spontanremissionen, also sehr gute Selbstheilungen kommen. Und was ich natürlich diesen Menschen unbedingt empfehle grundsätzlich, dass sie immer viel arbeiten mit B-Vitaminen, dass sie immer viel arbeiten mit Omega-3 und Magnesium. Einfach um Wirksamkeit von Medikamenten zu verstärken. Aber vielleicht muss man auch hier mal ambulant andere Wege zusätzlich bestreiten, wie zum Beispiel auch Akupunktur, wie auch solche Schmerz, in Anführungsstrichen Tröpfe, Baseninfusionen, damit das wirklich auch langfristig nicht nur auf Medikamente auch herausläuft, weil manche Medikamente wirken gar nicht so optimal und bei manchen werden sehr schlecht vertragen. Und aus unserer Erfahrung zeigt sich, dass es auch geht, Menschen schmerzfrei zu bekommen, was ich immer wieder wunderbar finde.
Wenn du sagst Infusionstherapie, was war denn in den Infusionen?
Also ich habe dann mit B-Vitamin gearbeitet, mit Vitamin C, mit naturheilkundlichen Präparaten, Anregung Leber, Lymphe, Niere, Entgiftung und auch mit einer individuellen Baseninfusion.
Die nächste Frage finden wir wichtig, weil sie zeigt, wie ambivalent Symptome einer möglichen Histaminunverträglichkeit sein können. Die Hörerin schreibt uns, mit großem Interesse habe ich ihre Podcast-Folge zur Histaminunverträglichkeit und was dahinter steckt gehört. Ich bin mir aber bei mir selber unsicher, ob Histamin bei mir eine Rolle spielt. Sie sagt dann zum Beispiel, wenn sie 2 Gläser Wein trinkt, geht es ihr erstmal gut. Tags drauf hat sie dann grippeähnliche Symptome, also kein Kater, sondern sowas, was sich anfühlt wie eine Grippe und das bleibt dann bis zu 5 Tagen. Sie hat trotzdem eine gute Verdauung dabei und hat auch keinen Ausschlag oder ähnliches. Sie hat teilweise Gliederschmerzen, ihr ist kalt und sie fühlt sich einfach krank. Also wenn sie in dieser Phase ist mit diesen Grippesymptomen. Sie hat auch mal versucht dazu, so ein Antihistamin zu nehmen. Das hat überhaupt nichts geändert. Und auch das Daosin, das du ja da empfiehlst, hilft ihr bisher auch nicht. Jetzt fragt sie sich, heißt das denn, dass das nicht am Histamin liegt, sondern was anderes ist?
Also es scheint schon einen Zusammenhang zu geben mit Histamin. Hier müsste man natürlich in einer ursachenmedizinischen Praxis mal forschen, wie sieht der Histamingehalt aus im Blut, im Stuhl. Kann die Patientin, sage ich jetzt mal, Histamin adäquat abbauen? Und dann muss man sich ja immer fragen, es ist ja nicht Histamin nur der Hauptdarsteller des Problems. Ne, hinten dran stehen ja auch weitere Trigger. Vielleicht ist es nicht Alkohol alleine, sondern chronische Infekte. Ne, chronische Infekte kann zum Beispiel auch eine chronische hohe Belastung sein mit Gürtelrose-Viren, mit Epstein-Barr-Viren, eine chronisch unerkannte Borreliose, Anaplasmose, Ehrlichiose und so weiter. Also hier sollte man mal abklären, was eigentlich ihr auch so Stress macht, dass auch Alkohol, der dann histaminreich ist, so den ganzen Laden durcheinander wirft. Und natürlich können dann auch noch Sachen dazukommen wie chronischer Stress oder eine schlechte Darmflora. Wir wissen ja auch, dass es histaminbildende Darmbakterien gibt, die dann das Ganze aus dem Ruder zu bringen scheinen. Und hier wäre einfach mal ein pragmatischer Hinweis, auch histaminstabilisierend zu arbeiten. Da wissen wir auch, dass die Einnahme von Vitamin C hilfreich ist, die Einnahme von Quercetin hilfreich ist, die Einnahme von Schwarzkümmelöl hilfreich ist und natürlich Stressreduktion und eben schon angesprochen dringend eine Darmsanierung. Je besser der Darm, umso besser kommt man auch mit dem Thema hin.
Perfekt schließt sich an eine weitere Frage zur Histaminintoleranz. Diese Hörerin hat außerdem eine Schilddrüsenunterfunktion, kann deswegen das Quercetin nicht nehmen und das Schwarzkümmelöl verträgt sie wegen der Saponine nicht. Jetzt fragt sie, helfen auch Probiotika und haben Sie da Empfehlungen?
Ja, also hier würde ich ganz klar auch nochmal sagen, bitte, bitte klärt doch ab oder versucht ein bisschen was zu finden, was diese Mastzellaktivierung anstößt, weil Histaminintoleranz ist ja quasi ein Begriff, aber der Oberbegriff ist eine Mastzellaktivierung. Also gibt es irgendwelche verkannte Trigger, gibt es auch sehr viel Stress und dann würde ich eine Darmsanierung anstreben, aber hier dann auf Probiotika setzen, die gezielt für Histaminintoleranz Menschen hergestellt wurden, weil es gibt auch super Bakterienstämme, die exzellent sind, aber die leider Histaminausstöße befeuern. Und da gibt es aber inzwischen mehrere Hersteller, die das berücksichtigen. Das wäre mein dringender Rat.
So viel für heute. Kontakt zur Redaktion und zu uns bekommt ihr über infoline@brigitte.de. Und nächste Woche geht's um den natürlichen Umgang mit Essen, mit Hunger, Snackanfällen und allem, was ihr wahrscheinlich auch so kennt und was einen ja gelegentlich auch ganz schön umtreiben kann. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns darauf, das Thema aufzugreifen und sagen Tschüss bis nächste Woche.
Tschüss bis nächste Woche und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.